Kurz vor dem Angriff 1991 wird eine Meinungsumfrage in den USA durchgeführt, die zum Ergebnis kommt, dass nur 37% der Amerikaner mit diesem Angriffskrieg einverstanden wären. Da taucht eine junge Frau vor den Menschenrechtsausschuss der Kongress, vor den UNO-Sicherheitsrat und erzählt, sie sei Krankenschwester in einem kuwaitischen Krankenhaus. Sie hat mit ihren eigenen Augen gesehen, wie die irakischen Soldaten massenhaft Babys aus dem Brutkasten holten und getötet. Man hat einen Spitzel aus Bonn als Zeuge geholt, der gesagt hat, ich bin Arzt und ich müsste an einem einzigen Tag 42 Babys beerdigen. Bush hat diese Lügen, obwohl der Vater von diesem Mädchen, der kuwaitische Botschafter, in der Reihe saß, ja, Bush hat diese Rede Lüge sechsmal wiederholt und da stieg die Bereitschaft der Leute zum Krieg. Und als der Direktor von Heller Nolten, die diese Lügen organisiert hat, für Monitor-Kollegen offen gesagt, als ich den Auftrag für die Vorbereitung den Krieg in Irak bekam, habe ich eine Meinungsumfrage in den USA gemacht, welche Verbrechen die Menschen am meisten verabscheuen. Und da kam Babymord an erster Stelle. Und da habe ich eine Strategie entworfen, dass die Irakis massenhaften Babys ermordet haben. Und das war ein voller Erfolg.
Ich bin Saiduddin, ich leite das Büro von One World Media. Wir gehen davon aus, dass die sogenannte Neue Weltordnung eine Ordnung weltweiten Apartheid ist und die unmittelbar nach 1989 begannen Kriegsvorbereitungen zur Herstellung dieser sogenannte Ordnung. 1991 war ich in Bagdad, als die Umsetzung dieser Konzept der Weltherrschaft in einem Angriffskrieg gegen Irak. Es ist ein Unterschied, ob man Propagandalügen konsumiert oder Zeuge der Geburt von Propagandalügen. Ich war Zeuge ein Ereignis, als wir die Nachricht bekamen, die irakische Kriegsministerium habe einen Volltreffer erhalten. Wir sind dorthin gegangen, wir waren an die 17 Journalisten. Dort war ein Mensch getötet, ein Rentner, sein Bruder heult. Warum haben Sie diese Gebäude zerstört? Seit 11 Monaten ist es leer, da ist nicht ein Stuhl drin. Einer der Kollegen geht zurück und macht eine Top-Urgent-Meldung und sagt, dass die irakische Kriegsministerium einen Volltreffer erhielt mit zahlreichen getöteten Armeeoffiziere. Als ich ihm ansprach, welche ungeheuerlichen Lügen er fabriziert, sagte er mir, du hast doch genug Erfahrung, wem würde interessieren, wenn ich sagen würde, dass ein leeres Gebäude zerstört und ein Rentner umgetötet worden. Aber das Verteidigungsministerium hat einen Volltreffer, das ist eine tatsächliche Meldung. Und wir werden heute über die aktuelle Situation in Syrien sprechen, über die Akteure. Dies würde unverständlich bleiben, wenn man die Sichtweise der Menschen dort vor Ort vernachlässigt. Ich war vor einigen Monaten längerer Zeit in Syrien. Ich bin in
Hama, Homs, Aleppo, Damaskus, in mehrere Städte gewesen. Und ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen. Ich versuche, ihre Sichtweise zu resümieren, da hier den Eindruck verbreitet wird, dass dort eine soziale Bewegung, ja, ein Aufstand, eine Revolution, das von der syrischen Regime aufs brutalste Art und Weise unterdrückt wird. Die Menschen sagen, es ist nicht zum ersten Mal, dass die Europäer gegen uns Krieg führten. Und sie erinnern daran, dass Frankreich, ganz konkret, dass die Armee Napoleons war, die im Februar 1799 in Syrien einmarschiert. Sie erinnern daran, dass eine europäische Armee in Syrien einmarschierte. Man hat verhindert, dass eine politische Lösung mit dem osmanischen Besatzer Syrien vereinbart werden könnte. Eine europäische Armee marschiert unter die Oberbefehlshaber vom General Augustus Jochmos. General Jochmos wurde später deutscher Außenminister, Außen- und Marineminister des Deutschen Bundes. Sein Stellvertreter war Kolonel, der britische Kolonel Rothschild, die dann später britischen Konsul in Syrien wurde. Colonel Rothschild hielt am 23. Februar 1841 in Damaskus eine Rede. Diese Rede ist dokumentiert, wo er verkündet hat, dass dieses Land mit Hilfe von den europäischen jüdischen Kolonialsiedlern erobert und kolonisiert werden wird. Unter dem Schutz von der britischen Konsul Churchill und der anderen europäischen Konsul, der preußische Konsul, der österreichisch-ungarische Konsul, wurden aus Europa bis zum Ersten Weltkrieg um die 85.000 Kolonialsiedler in dieser Region gebracht. Die gesamte Plan, die am Anfang vom Baron Moses Montefiore im Auftrag des britischen Imperialismus entworfen und dann weitestgehend von Rothschild Kolonialgesellschaft realisiert worden, zielte nicht auf die klassische Gründe der Kolonialismus, nämlich die Ausbeutung von Land und Leute, sondern sie zielte auf die Zerschlagung der ökonomischen Existenz der Menschen, auf ihre Vertreibung oder Ermordung. Dieser Kolonialpolitik, die mit dem Satz von Baron Montefiore zusammengefasst wurde, Palästina muss den Juden gehören, wobei unter Juden natürlich eher europäischen Kolonialsiedler verstanden hat, bestand aus vier Elementen. Der erste Element hieß die Majorisierung. Die Majorisierung bedeutet, dass eine Mehrheit der Kolonialsiedler anfangs in bestimmten ländlichen kolonialen Wehrdörfern, in bestimmten Stadtteilen, später in sogenannten geschlossene Siedlungsgebiete. Und als diese Entwicklung anfangs unter dem Schutz der europäischen Kolonialsiedler, später nach dem Ersten Weltkrieg unter dem Schutze der britischen Besatzungsarmee und die bewaffneten Milizen der Kolonialsiedler, nach 30 Jahren Entwicklung nach der britischen Besatzung war ungefähr 500.000 europäischen Kolonialsiedler nach Südsyrien gebracht werden, Und dies war möglich geworden nach dem Ersten Weltkrieg, nach der Besatzung Syriens durch die britische und französische Armee. Bekanntlich waren die Araber Verbündeten der Engländer und Franzosen im Ersten Weltkrieg. Es gab eine sogenannte Damaskus-Erklärung, die die Engländer und Franzosen akzeptiert haben. Und aufgrund dieser Erklärung wurde ein Bündnis geschlossen, die vorsah, dass die Araber in einem vereinigten, unabhängigen Staat nach dem Krieg ihre Selbstbestimmung recht finden würden. Stattdessen gab es eine Reihe von Kolonialkonferenzen und Abkommen, so die Sykes-Picot-Abkommen, wo Syrien in zwei Kolonialsphären, eine unter britischen und eine unter französischer Herrschaft, die nördlichen Teile Syriens wurden mit unter französischen, die südlichen unter britischen. Und als die syrische Bevölkerung versucht, sich gegen diese kolonialen Willkür zu wehren, marschierten die britischen und die französischen Armeen und haben mit Waffengewalt das Land besetzt. Die nördlichen, unter französischer Herrschaft stehenden Gebiete wurden in zwei Gebilden aufgeteilt. Einer heißt nunmehr Libanon, einer heißt nunmehr Syrien. Die südlichen wurden ebenfalls in zwei Gebilden. Einer heißt Transjordanien und die drei Distrikte Südwestsyrien, nämlich Akka, Nablus und Jerusalem, wurden zu einem britisch-zionistischen Kolonialgebiet erklärt. Man spricht hier der Begriff Mandat, und der erklärtes Ziel dieser Kolonialherrschaft war, aus dem arabischen Palästina eine zionistische Kolonie zu machen, die ab dem 15. Mai 1948 Israel heißen wird. Die Bundesregierung rechtfertigt die Unterstützung der israelischen Kolonialbesatzer mit der schuldigen Achtung vor dem Opfer der Nazi-Barbarei von Millionen von Menschen, die die faschistischen Verbrechen zum Opfer gefallen. Wenn ein Mensch jüdischen Glaubens diskriminiert wird, weil er Jude ist, zögere ich nicht eine Sekunde mehr, den Davidstern anzuheften. Das ist eine Frage des grundsätzlichen humanistischen Einstellung. Aber die schuldige Achtung vor Opfer der Nazi-Barbarei zu instrumentalisieren, um ein Kolonialverbrechen zu unterstützen, die 63 Jahre vor der Nazi-Herrschaft begann, ich erinnere daran, dass 1933 bereits 230.000 zionistische Kolonialsiedler in Palästina waren, davon 85.000 bewaffnete Kolonialsiedler, dass ausgerechnet die Opfer der Nazi-Barbarei instrumentalisiert werden, um hinter eine Maske des Humanismus das verbrecherische Regime der Zionisten zu unterstützen. Da muss jeder ermordeten Mensch jüdischen Glaubens, egal ob er Sowjet, ob er Pole, einfach sich in seinem Grab umdrehen. Man versucht hier eine Tatsache zu vertuschen, dass die absolute Mehrheit von deutschen Menschen jüdischen Glaubens Antizionisten waren. Und ich unterscheide zwischen drei Begriffen. Judentum ist eine monotheistische Philosophie, wie Christentum, wie Islam, darüber reden wir hier nicht. Israel ist eine durch Kolonialismus entstandene Gesellschaft. Zionismus ist eine europäische Kolonialbewegung und sie agiert weltweit. Es werden ungeheuren Massaker. Ich kann sagen, es ist eine Politik der Massaker. Wir haben unerschütterliche Beweise, dass diese tote Schwadronen, genauer wie damals 86.000 Menschen rekrutiert und nach Afghanistan, um gegen die Russen zu kämpfen, durch die Ayatollah Brzezinski, sein Berater war Osama bin Laden, ja, genauer werden jetzt Menschen rekrutiert, Selbstmörder rekrutiert, das ist kein Geheimnis, jeder kann im Netz gehen und sehen, wie in Saudi-Arabien versteigert werden. Selbstmörder versteigern. Und diese Leute Sie werden, wenn Sie ausgebildet sind, dann direkt über die Türkei, oder wenn Sie nicht, dann werden Sie im besetzten Libyen gebracht. Dort werden Sie ausgebildet unter der Aufsicht von NATO und dann in dem besetzten, von der Türkei besetzten Eskandaron-Gebiet gebracht, die völlig unter Kontrolle der MI6, CIA und Israelis ist. Und dann werden Sie dort geschickt. Das sind Leute, die keinerlei Hemmungen haben, Menschen wie Vieh abzuschlachten. Das sind Faschisten, genauso wie die Todesschwadronen in El Salvador und Nicaragua, die übrigens auch von Saudi-Arabien finanziert werden. Die Franco-Faschisten, so blutrünstig sie waren, waren humanistische Gesellen verglichen mit den Saudis und den Kataris. Und mit diesem Regime macht die NATO ein Bündnis, es ist ein faschistisches Bündnis. Und die Übersetzung dieser Bündnis sind die Massaker, und immer kurz vor einer Sitzung der UNO-Sicherheitsrat gibt es immer eine Massaker. Das, was ich zeige, das wird in Saudi-Arabien live übertragen. Im Fernsehen live übertragen. Da wird hier, das ist Versteigerung von Selbstmörder. Ja? Wird live übertragen. Und die Medien hier, da. Und es ist ungeheuerlich, diese Sprache, dass man bringt erst seinen Vater und erzählt ihm, welchen Platz Gott ihm in dem Paradies geben wird, wenn er seinen Sohn hier gibt für diese Tat. Ja, ja, und dann kommt sein Sohn und dann fängt die Versteigerung. Ja, und jetzt wird sein Vater hochgelobt. Ja, der bereit ist, seinen Sohn für die Sache des Islams natürlich zu opfern. Ja? So 300.000, 400.000 Riyal. Ja, der geht in die Türkei, wird präpariert und dann wird in einem Auto gesetzt und geht in die Luft, auf den Marktplatz. Alle Anschläge, die in Syrien, richtig auf dem Marktplatz, 600.000 Riyal. Das ist ein Krimineller, sein Vater ist ein Krimineller. Er will seine Probleme, Geldprobleme lösen, indem er einen seinen Sohn in den Tod schickt. Das ist ein Faschist. Und die Geschichte mit Gott und was weiß ich, wird benutzt. Und ich meine, das, was wir hier sehen, ich kenne hunderte von diesen Versteigerungen, die Interview mit dem Versteigerten, die Interview mit dem Vater. Und die Medien hier ist in der Lage, weil sehr viele von denen, wie gesagt, das wird ins Englisch übersetzt, die sind in der Lage, das zu zeigen, zu senden. Wir haben eine ganze Reihe von Beispielen, wie das vermarktet wird. Zum Beispiel, diese Frauen sind beim israelischen Angriff auf Gaza ermordet worden. Und wir haben die damals in unser Archiv aufgenommen. Es geht ja hier um zwei ermordete Frauen. Und dann finde ich sie wieder auf der Homepage der syrischen Opposition mit dem Vermerk, das sind zwei von den syrischen Sicherheit ermordeten Frauen, natürlich mit ungeheuren, scharfen Kommentar. Hier zum Beispiel die Hauptschlagzeile: O Araber, wo bleibt ihr, warum gewährt ihr den geschändeten syrischen Frauen, der vergewaltigten und geschändeten syrischen Frauen keinen Schutz? Und es gibt, CDF hat zigmal Bilder vom Opfer von Verbrechen in Libanon oder im Irak vermarktet quasi. Sie haben sich das eine oder andere Mal entschuldigt dafür. Aber für jedermann ist das zugänglich. Für jedermann. Ja? Die wollen es alle. Alle ARD, die wollen das nicht. Die wissen, Dunya vom CDF, das ist arabische Herkunft. Ich habe gesagt, bist du total blöde? Was machst du da für Scheiße? Du kannst doch lesen, dass erstens, du siehst die libanesische Fahne, du siehst die Symbole der Phalangisten, du siehst, dass das hier die Stadt Zaida ist, ja? Und dann, du siehst, dass diese Leute, diese Ars, also diese Symbole der Wächter des Ars, rechtsradikalen Symbole, und du kannst Arabisch, du hörst sie, und bist du so blöde zu sagen, dass sie hier, das sind syrische Soldaten? Sagte mir, die Redaktion hat das beschlossen. Habe ich gesagt, nein, du bist kriminell. Dieses rassistische Kolonialgebilde wird hier vermarktet als die einzige demokratische Regime in dieser Region. Die Leute wissen nicht, wie verbrecherisch diese Auffassung von Demokratie ist und wie gefährlich diese Auffassung von Demokratie ist. Es wird eine Kriegsvorbereitung gegen Iran gemacht. Es wird eine Kriegsvorbereitung gegen Syrien gemacht. Aber das wird zu einem Flächenbrand und insbesondere, nachdem der Bündnis der NATO mit den Muslimbruderschaften jetzt ganz offensichtlich ist. Es ist ein Beschluss der NATO, weil man hat ab 1996 insgesamt 7 Berichte erstellt, auf welche Sozialkräfte können wir uns in diesen Ländern stützen, da dieses kleinbürgerliche, militärische oder sonstige Regime morsch geworden ist. Und das Ergebnis war, die einzigen reaktionären bürgerlichen Kraft, die Stabilstrukturen in dieser Gegend hat, sind die muslimischen Bruderschaften. Und deswegen bringen sie sie in Tunesien an die Macht, in Ägypten an die Macht. Nach 2000 und 2006, als man zur Erkenntnis gekommen ist, dass Israel allein nicht mehr in der Lage die NATO-Herrschaft in dieser Region mit Waffengewalt durchzusetzen, hat man ein NATO-Mitglied Türkei beauftragt, finanziert von Saudi-Arabien und Katar, beauftragt, sich an die Front zu begeben. Diese verbrecherische Entscheidung der türkischen Regierung, ihr Land als Raketenbasis für die USA zur Verfügung zu stellen. Welchen Hintergrund hat das? Die Türkei ist ein Mitglied der NATO, ein unterwürfiges Mitglied der NATO, und mir ist keine einzige Erklärung der türkischen Regierung bekannt, dass sie sich nicht, dass sie sich gegen irgendeinen strategischen Beschluss der NATO wendet. Nicht einer. Ja? Und das ist die Situation. Jeder hier soll sich die Frage stellen, ist der Bündnis der NATO mit den Saudis, Kataris, Türkei ist Teil der NATO, ist es ein demokratisches Bündnis? Ist das ein Bündnis für Demokratie? Ist es ein Bündnis für den Frieden oder ist das ein Kriegstreiber?